Ich freue mich, dass Sie hierher kommen konnten, heute trotz Wind, Wetter, Kälte, Nässe und so weiter. Ich möchte heute einfach ein paar Fragen beantworten, Beispiele bringen, den Stoff versuchen klarer zu machen. Und es wird umso klarer, umso mehr Sie mitdenken, mitarbeiten, fragen. Also wenn Sie irgendwie nur den Hauch einer Frage haben, fragen Sie. Wenn Sie sich trauen, andere, die sich nicht trauen, die profitieren mit von Ihrer Frage. Also fragen Sie ruhig, wenn irgendwelche Dinge unklar sind. In der letzten Vorlesungsstunde habe ich Ihnen etwas über Prozesse erzählt und die Synchronisation von Prozessen. Und bei dieser Synchronisation gab es Probleme und dazu habe ich ein Konstrukt eingeführt, Semaphore. Ein Semaphor oder das Semaphor oder der Semaphor, heißt es wohl, was verhindert, dass sogenannte kritische Abschnitte gleichzeitig betreten werden können. Kritische Abschnitte, das sind also Codeabschnitte, die korrespondieren, bei denen jeweils auf eine gemeinsame globale Variable zugegriffen wird, was meistens zu Problemen führt, wenn geschrieben wird, speziell. Nun, es gab ein paar Hardware-Möglichkeiten, diese Semaphore-Operation P und V abzusichern, weil sie ja selbst nicht unterbrochen werden dürfen. Und dazu hatte ich atomare Aktionen eingeführt. Für diese atomaren Aktionen, die als Hardware-Instruktionen bei Multiprozessor-Architekturen implementiert sind, kam eine Frage beim letzten Mal. Die ist eingetippt worden bei diesem Ars Nova. Das System hat keine berauschenden Erfolge hier gefeiert. Mit anderen Worten, fast keiner hat sich daran beteiligt, deshalb werde ich es wieder fallen lassen. Aber immerhin ist eine Frage durchgekommen und auf die möchte ich eingehen. Und zwar war die Frage, dieses Fetch and Add hat ja ein Value und ich zeichne es mal. Augenblick. Hier. Dieses Return Temp war die Frage, kann man nicht auch das stattdessen schreiben? Return S plus gleich Value. Das war die Idee. Wieso geht das nicht? Das müsste doch auch Erfolg haben. Nun, ich habe es extra mal ausprobiert, um sicher zu gehen, dass es wirklich keinen Erfolg hat. Aber was meinen Sie denn? Kann es einen Erfolg haben oder wenn es keinen Erfolg hat, kann man es auch abkürzen statt temp gleich s, s gleich temp plus value. Einfach nur return s plus gleich value hinschreiben. Funktioniert das oder funktioniert es nicht? Wenn ja, warum sollte es funktionieren? Wenn nein, warum sollte es nicht funktionieren? Ja. Das ist eine Hardware-Instruktion, die wird mit Microcode ununterbrechbar abgearbeitet. Also nur ein einziger Prozess kann darauf zugreifen, weil er diese eine Instruktion durchführt. In anderen Worten, alles, was hier so blau schraffiert ist in dem Ganzen, das wird sowieso in einem Rutsch abgearbeitet. Da kann kein anderer dazwischen funken. Das ist auf alle Fälle richtig. Die Frage ist nur, warum haben wir hier drei Instruktionen, die natürlich symbolisch sind, im Microcode wird das anders abgearbeitet, aber warum sind hier drei Instruktionen notwendig? Warum geht es nicht mit einer einzigen? Die eine einzige würde dann lauten Return S plus gleich Value. Warum geht das nicht? Warum sollte das nicht gehen? Ich sehe, die Frage ist nicht trivial. Die haben die Idee von demjenigen oder derjenigen, die das aufgeschrieben hat, ist durchaus nicht schlecht. Einfach, man könnte sagen, ah ja, warum sollte das nicht mit einer Instruktion selber funktionieren? Allerdings gibt es ein Problem. Wenn Sie mal nachgucken bei der Definition von Return, dann steht da Return Expression. Sie müssen also einen Ausdruck angeben. Und das ist kein Ausdruck, sondern es ist eine Zuweisung. Das heißt, rein syntaktisch her gibt es einen Syntaxfehler. Das ist der erste formale Grund, weshalb das Ding abbricht. Also Python akzeptiert das nicht. Zweite Frage, ja? Erstmal, das war mein Ding. Okay, ja? Ganz einfach. Wir haben erstens eine Abfrage und zweitens haben wir eine Zuordnung, eine Erhöhung des Wertes. Und beides darf nicht getrennt werden. So, das ist erstmal der Inhalt von diesem Ding, dass man es überhaupt nimmt. Wenn Sie jetzt nur ein Return S machen, dann fragt sich, wird S der Wert zurückgegeben oder wird der Wert zurückgegeben, nachdem er erhöht worden ist? Was wir aber zurückgeben müssen, ist der frühere Wert. Und dann müssen wir es erhöhen. Und das muss zurückgehen. Ja? Das heißt also, was Sie zurückgeben, ist günstigstenfalls der erhöhte Wert. Wenn das so definiert wäre. Aber soweit ich weiß, ist es eine normale Zuweisung, kann man nicht als Return nehmen. Weil das Return weiß ja gar nicht, was ein Return soll. Sie können eine Abfrage nehmen, if das oder das, dann das. Und dieses dann liefert einen Wert zurück und dann wird die abgearbeitet und der erhaltene Wert, der wird dann zurückgegeben. Aber bei diesem Sache gibt es zwei verschiedene Werte. Und da ist die Frage, was wird jetzt zurückgegeben? Also im Prinzip ist es nicht möglich, das also in Python so zu formulieren. Tatsächlich ist das aber sowieso nur Pseudocode, der da steht. Der Pseudocode soll Ihnen sagen, was gemacht wird. Und der Pseudocode repetiert einfach einen Standard, um zwei Werte miteinander zu vertauschen. Konkret hierbei wird sogar addiert. Aber wenn man zwei Werte miteinander vertauschen muss, und das sieht man bei dem zweiten Boolean Test in Set, dann macht man es immer so, man definiert sich eine temporäre Variable oder Speichereinheit, weist dann das, was man vertauschen will, diesem temporären zu, damit hat man es gesaved. Dann kann danach der andere Wert zugeordnet werden und dann wird es zurück auf die zweite Variable kopiert. Mit anderen Worten, das Vertauschen kann man nur mit einem Zwischenpuffer, der erstmal das behält, was man tatsächlich auch wieder beibehalten will. Sie haben schon eine Frage dazu. Sagen Sie es. Das ist richtig. Die einzelne mittlere Instruktion, die könnten Sie schon abgekürzt schreiben und sagen, okay, der frühere Wert, das wird dann dazu gepackiert. Das ist ja okay. Nur dann stellt sich die Frage, wie kriegen Sie den früheren Wert wieder raus? Okay, das heißt also, die erste Instruktion in diesem Fall, diese Instruktion bleibt auf jeden Fall erhalten, die brauchen wir. Die hier kann man ersetzen durch so ein S plus gleich Value. Das ist richtig. Und Return dann Temp. Okay, das funktioniert. Vollkommen richtig. Nur, wie gesagt, es ist ein Pseudocode. Abgearbeitet wird dieser Code als Microcode. Das ist nochmal was ganz anderes. Die Microcodes sind also elementare Operationen auf Speichereinheiten, Verschiebeeinheiten, Addiereinheiten und sowas, das ist also mitten im Kern des Prozessors. Und da ist diese Instruktion eher High-Level, was da steht, und es muss umgebrochen werden in Microcode-Instructions. Okay, also dieser Pseudocode dient nur zum Verständnis, was da überhaupt passiert bei dieser Instruktion, mehr nicht. Er hat keinen weiteren Anspruch, weder Optimierung noch sonst irgendwas. Okay, beantwortet das ungefähr Ihre Frage? Gut. Okay, das war die Beantwortung der Frage. Und wir möchten jetzt mal zu Beispielen gehen, Anwendungsbeispiele und was man beachten sollte. Dazu möchte ich hier kurz nochmal aus diesem rausgehen. Tack. Und gehen hier rein, Augenblick. So, Beispiele. Was für Beispiele kann ich Ihnen anbieten? Nun, es gibt ein paar Standardbeispiele und die möchte ich Ihnen in der Allgemeinheit schon präsentieren, die können Sie auf ganz konkrete Beispiele dann anwenden, diverser Art. Ich gehe noch konkreter darauf ein. Vier Beispiele gebe ich Ihnen. Das erste Beispiel sagt einfach, was passiert, wenn ich zwei Threads habe und beide Threads arbeiten auf derselben Seite. Beispielsweise, Sie geben Text ein und Sie haben hier einen Thread, der korrigiert das, was gerade eingegeben wird, laufend, parallel. So, nun ist es so, diese Geschichte kann Probleme machen, wenn zwei Prozesse und in diesem Fall zwei Threads auf dasselbe Stück schreiben. Nun, die erste Frage ist natürlich, wozu Threads und warum nicht Prozesse? Kann mir die jemand beantworten, die Frage? Warum habe ich hier Threads angenommen, T1 und T2? Warum nicht P1 und P2? Haben Sie eine Idee, warum? Nun, es ist aus der Praxis heraus, beide Anliegen, beide Arbeiten auf demselben Stück Text, auf demselben Speicherinhalt. Und wenn Sie Threads nehmen, dann wissen Sie, Threads haben denselben Kontext, also denselben Speicher. Es ist überhaupt kein Problem, zwei Threads aufzusetzen, einen gemeinsamen Speicherbereich, auf dem alles abgespeichert wird und auf dem es arbeiten zu lassen. Weil dieser gemeinsame Speicherbereich ist von vornherein schon gemeinsam, es sind ja Threads, ein einziger Prozess. Wählen Sie stattdessen zwei Prozesse mit zwei Programmen, ein Schreibprogramm, ein Korrekturprogramm, dann müssen Sie definieren, wie die miteinander arbeiten sollen. Sie müssen also einen gemeinsamen Speicher definieren. Und das ist ein zusätzlicher Aufwand. Dieser zusätzliche Aufwand bedeutet Betriebssystemaufrufe, gemeinsame Speicherbereiche allozieren vom Betriebssystem. Und der Zugriff auf diesen gemeinsamen Speicherbereich ist viel komplizierter, weil jeweils immer ein Prozess mit seinem Kontext rausgeschwappt werden muss, der andere Prozess rein, dann kann der arbeiten und so weiter. Sodass das Arbeiten auf diesem gemeinsamen Speicherbereich viel zeitaufwendiger ist, als wenn Sie es innerhalb eines Prozesses intern machen. Dann haben Sie die ganzen Probleme nicht mit Kontext-Switch und so weiter. Der Kontext wird gar nicht geändert. Der Kontext ist diese Seite, auf der gearbeitet wird. Gut, das nur Hintergrund, Prozesse versus Threads. Wann benimmt man was? Aber die eigentliche Frage, die sich hier stellt, ist, wie sieht es aus? Wir brauchen sicher eine Art von Korrekturen, eine Art von Synchronisationsmechanismen, um Thread 1 und Thread 2 zu synchronisieren. Meine Frage ist konkret, wie viele Semaphore braucht man dazu? 1, 2, 3 oder 4? Und wenn man welche dazu braucht, wozu braucht man die konkret? Was sollen die denn machen? Frage an Sie. 1, 2, 3 oder 4? Sie können sich dazu ruhig miteinander besprechen, kein Problem. Ja? Okay. Dann fragen wir, sind sicher auch noch andere Meinungen da? Hat jemand noch eine andere Meinung? Dann, wenn Sie sich nicht trauen, dann machen wir einfach mal eine Umfrage. Wie viele Leute sind der Meinung, man braucht eine Semaphore? Eins, zwei. Wie viele Leute sind der Meinung, man braucht zwei Semaphore? Eins, zwei, drei, vier, schon mehr. Wie viele sind drei Semaphore? Eins, zwei und vier? Immerhin auch zwei. Also für jede Möglichkeit hat sich jemand entschieden. Tatsächlich ist es so, Sie brauchen ein einziges. Warum? Ganz einfach. Sie haben einen gemeinsamen Datenbereich, der geschützt wird. Und das heißt, der Zugriff muss geschützt werden auf diesen einen Bereich. Sie können also den Zugriff als Leseoperation oder Schreiboperation, das sind dann korrespondierende kritische Abschnitte, mit einer einzigen Variablen absichern. Ein Semaphor, was davor gesetzt wird und danach wieder zurückgesetzt wird. Derjenige, der zuerst darauf zugreift, kann darauf arbeiten, den Text vervollständigen und so weiter. Wenn er fertig ist und sich wieder Puffer reinholt zum Beispiel, dann kann der andere drankommen und der das Ganze korrigieren. Sobald er fertig korrigiert hat, kommt wieder der eine dran. Das heißt, die können sich abwechseln und das geht relativ einfach. Das ist der Code dafür. Was Sie haben, ist ein einziger Semaphor namens Mutex. Der Name sagt es schon, Mutual Exclusion, gegenseitiger Ausschluss. Das ist immer eine binäre Semaphor. Und dieser Semaphor wird verwendet so, dass er einmal hier unten verlangt wird. Sie erinnern sich, Python hat so ein spezielles Modul namens Threading und da gibt es auch Semaphor-Operationen drin. Und was Sie haben, ist tatsächlich hier ein Bereich, der blau ist und ein Bereich, der gelb ist. Und das sind zwei kritische Abschnitte. Der kritische Abschnitt zum Schreiben und der kritische Abschnitt zum Lesen und Schreiben. So. Und dieser kritische Abschnitt wird jeweils durch diese Mutex, durch eine einzige Variable abgesichert. Die reicht aus. Entweder sie wird gesetzt oder sie wird zurückgesetzt. Und alles andere geht automatisch. Das heißt, das Lesen und dann, wenn es fertig ist, wieder lesen. Und hier wird eben auch nochmal drauf gearbeitet und ab und zu soll auch mal Input möglich sein. Deshalb wartet da mal einfach 5 Sekunden oder Minuten oder was auch immer. Im Prinzip dreht es sich darum, dass man bei dieser Angelegenheit diesen Prozess etwas zurücksetzt, wobei Prozess jetzt prozessuales Denken gemeint ist. Implementierung, Thread. Dieser Thread wird also etwas zurückgesetzt durch das Warten und der kann etwas schneller arbeiten. Sobald nur fertig ist, kann er sich wieder lesen und sodass der dann irgendwann, sobald er hier erlöst wurde, reingehen kann, korrigieren und dann mal wieder ein Stück abwarten. Gut. So ein System, wo einer etwas erzeugt und der andere macht was damit, nennt sich Erzeuger-Verbrauchersystem oder Producer-Consumer auf Englisch. Und das ist ein Standardmodell. Das gibt es sehr oft in der Informatik. Fragen dazu, zu der Implementierung oder zu der Problematik. Ist Ihnen klar, warum gerade eine einzige? Warum nicht 2, 3 oder 4? Ist es klar geworden? Gut, also wenn keine Fragen sind, dann gucken wir mal das zweite Beispiel. Zum zweiten Beispiel, da haben wir so eine ähnliche Konfiguration, nur ist das die Problematik ein bisschen anders. Da gibt es wieder einen Input von einem Thread, der schreibt seine Sachen, die er hat, in einen Puffer rein, beispielsweise Seite 2, füllt die Seite 2 und danach Seite 3 und so weiter. Wenn er hier fertig ist, fängt er wieder mit Seite 1 an. Und auf der anderen Seite gibt es einen Prozess, Modul konkret, ein Thread, der nichts anderes als tut, als diese Sachen lesen, und zwar die ganze Seite auf einmal, und dann schickt er sie zum Drucker, sodass es ausgedruckt wird. Und das Problem an der Stelle ist, wenn der liest, dann muss er sicher sein, dass er nicht gerade was drauf geschrieben wird, dann hat er nur die Hälfte der Seite. Der transportiert immer eine ganze Seite rüber. Und wenn da nicht genug drinsteht, dann wird eben nicht ausgedruckt. Das heißt, wenn der hier mit dem Schreiben fertig ist, dann sollte die Seite erst freigegeben werden und dann fängt er an mit der nächsten Seite mit Beschreiben. So, das ist also ein Speicher, der ist endlich mit endlichem Pufferinhalt und da wird Pufferstück für Pufferstück beschrieben und Pufferstück für Pufferstück rausgeholt und weiter bearbeitet. So, das ist die Situation. Und hier stellt sich wieder die Frage, wenn der eine zu schnell zugreift, kann es sein, dass der andere noch gar nicht fertig ist mit Lesen. Oder wenn der eine noch einfach liest, ohne dass der hier fertig ist, dann kann es sein, dass der etwas nicht liest, was der andere noch am Schreiben ist und so weiter und so fort. Also es gibt jede Menge Konfliktpotenzial, wenn die Dinge nicht synchronisiert sind. Man muss sie irgendwie synchronisieren. Meine Frage an Sie, wie viele Semaphore benötigt man? 1, 2, 3 oder 4? Und die Frage, wozu? Bitteschön. Ja.
Also ich hätte gesagt, man muss sich 3 Semaphore quasi für jede Seite einzeln, die immer angezeigt wird.
Wir haben aber 4 Seiten. Ja. Ja, ja, aber da war noch Platz für die 4. Mhm, bitte? Ja? Ja? Mhm. Sie würden für 4 Seiten plädieren. Mhm. Gibt es andere Meinungen? Ja? Mhm. 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 Also praktisch, man führt ein Buch, was gerade bearbeitet wurde, sozusagen, und der kann daraufhin genau hingehen. Die sind für eine. Mhm. Habe ich es richtig verstanden?
Zwei,
okay. Also zwei aus der Begründung heraus, und zwar eine für?
Eine, der die aktuelle Seite
sperrt.
Ja. Der anzeigt, welche Seite
frei. Ah ja, ja, ah ja. Also etwas für den... für die Sperrung, von, sodass das kritische Abschnitt nicht gleichzeitig bearbeitet wird. Die zweite war gedacht für die Art der Bearbeitung, den Fluss aufrechtzuerhalten, zu synchronisieren. Andere Meinung? Augenblick hier vorne, Sie hatten noch nicht. Aha. Okay. Ja, ja, da kommen wir noch drauf. Noch andere Meinungen. Also jetzt hatten wir eine, wir hatten zwei, wir hatten 4. Noch jemand eine Meinung? Gut, jetzt die Frage, wie viel braucht man tatsächlich dazu? Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht und habe einen Code vorbereitet. Tatsächlich ist, man braucht 3. Warum 3? Nun, eine braucht man auf alle Fälle, um einen gemeinsamen Datenbereich zu schützen. Und anderen, Sie haben vollkommen recht gehabt, man braucht aber noch was, um den Fluss zu regeln. Nur dafür braucht man tatsächlich 2 zusätzliche. Mit anderen Worten, 1 + 2 macht 3. Man könnte jetzt sagen, die Lösung ist auch möglich, dass wir sagen, für jede Seite machen wir einzeln eine Zugangsregelung. Das braucht man nur, wenn man mehr als einen Thread hat, der drauf schreiben kann. Wenn man mehrere Threads hat, die unkoordiniert sind und rumschreiben können, dann muss man jedes schützen für sich, unabhängig vom anderen. Dann braucht man bei 4 Seiten 4 Stück zum Schützen und noch 2 für die Flussregelung. Die Flussregelung, die zeige ich Ihnen jetzt. Wie funktioniert das genau? Nun, wir haben 3 Semaphore in unserem Fall. Eine sagt, ist die Mutex. Mutex ist relativ klar. Das ist das Ding, was dafür sorgt, dass dieser kritische Abschnitt mit diesem kritischen Abschnitt einigermaßen koordiniert ist. Das heißt, reinlesen und rauslesen ist damit schon mal geschützt. Und dann brauchen wir eine Flusssteuerung. Das Problem kann nämlich sein, dass der schreibende Thread viel schneller ist als der Lesende. Und dann läuft der Puffer über, wenn man das nicht stoppt. Und diese Pufferüberlaufkontrolle, die wird mit diesem frei und belegt gemacht. Das heißt, das Ding macht hier ein Produce und das ist unabhängig und der macht ein Consume beim Verbraucher. Und das ist auch unabhängig. So, und jetzt kann es sein, dass der eine Menge reingibt. Am Anfang ist alles belegt gleich 0. Das heißt, der Thread hier wird stoppen, der merkt, er geht es nicht mehr weiter und warten, dass endlich mal was produziert wird. Und der Produzierende läuft los. Irgendwann hat er mal was und dann sagt er, okay, jetzt geht es an sich weiter und packt das da rein und sagt, gut, jetzt reicht es. Mit anderen Worten, der hier sagt, belegt ist Release. Und daraufhin kann der weitermachen, sagt, aha, jetzt ist das erste Stück, was überhaupt erzeugt wurde, in meinem Puffer drin. Jetzt kann ich endlich loslegen. Geht hier rein und versucht dann den Zugang zu bekommen, wenn er ihn hat, liest das raus und sagt dann, gut, jetzt reicht's, ich habe es rausgenommen. Angenommen, der hier hat alles vollständig gefüllt und es wäre total voll. dann legt er sich im Prinzip schlafen. Mit anderen Worten, er stoppt hier und sagt, es geht nicht mehr weiter. Er wird erst erlöst, wenn der sagt, ich habe es konsumiert, jetzt kannst du weitermachen. Wir haben also zwei verschiedene Flussvariablen, frei und belegt. Und die sind im Prinzip unabhängig davon, weil sowohl die Situation auftreten kann, dass der Produzent alles voll macht und dann sozusagen schlafen gelegt werden muss aufgrund dieser der Semaphor, oder aber der Verbraucher hat alles rausgelesen, er ist zu schnell für den Erzeuger und dann muss der wiederum stoppen, um abzuwarten, dass der Erzeuger endlich mal so weit ist. Antworten, wir haben zwei verschiedene Stoppvariablen, für jeden von denen eine, aber für den Fluss. Das heißt, der Fluss ist damit geregelt. Und wenn wir jetzt mehr Threads haben, sowohl beim Erzeugen als auch beim Verbrauchen, dann macht das nichts aus. Alle Threads werden mit dem gleichen Mechanismus schlafen gelegt. Das ist also im Prinzip kein Problem. Sie müssen alle auf diese drei Stück zugreifen und mit diesen dreien arbeiten. Und damit ist egal, wie viele tatsächlich vorhanden sind, werden sie alle gleich behandelt. Also man kann beliebig viele Prozesse starten für die ganze Sache. Man muss den Code dazu nicht ändern. Fragen dazu? Alles klar? Eine Anmerkung, wenn Sie sich das mal angucken. Andersrum. Machen wir so. Wenn Sie das hier sich angucken, dann sehen Sie, dass Sie das hier, diesen großen Bereich, können Sie eigentlich zusammenfassen und sagen, mein Erzeuger, der muss produzieren und da muss er irgendwas ausführen, so ein Standard. Und mein Verbraucher, der muss das hier ausführen und dann kann das konsumieren. Und diese ganzen Code können Sie rauspacken in ein Unterprogramm, in eine Methode und sagen, diese Methode heißt so viel wie, schick das Ganze mal an einen Verbraucher. Und diese Methode heißt so viel wie, lies mal irgendwas vom Erzeuger. Und damit können Sie das Ganze in ein Signalsystem überführen. In ein Signalsystem, bei dem dieses Put-in-Buffer mit allem Drum und Dran zu einem Send wird und das Get-from-Buffer zu einem Receive wird. Und Sie sehen, dieses Send und das Receive haben intern alles geregelt über Semaphore. Das muss nicht nach außen dringen. Sie können also so einen simplen Code schreiben, mit einem Loop bis zu einem Loop-End, ewig produzieren und senden. Und Sie müssen sich nicht um Semaphore kümmern oder sowas. Das wird alles in diesem Primitiv abgehandelt. Es ist also eine gute Taktik, möglichst viel von diesen Standardmechanismen zu verpacken in etwas, was Sie als Bibliothek zur Verfügung haben, sodass Ihr eigentlicher Code frei wird für die wesentlichen Gedanken, die Sie dabei zeigen wollen vor dem Code. Gut. Fragen? Also statt Semaphore Send und Receive Primitive sozusagen einführen. Das ist auch eine Idee, wie man mit diesem Synchronisationsproblem umgehen kann. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein viertes Beispiel zeigen. Was kann man damit anfangen? Man kann Prozessfolgen synchronisieren. Wie funktioniert das? Nun, das möchte ich Ihnen hier mit dem Stift zeigen. Also, was Sie haben, sind Prozesse A, B, C, D, E. Sie können das Ganze auch als Threads definieren. Das ist egal, die Logik ist die gleiche. Sie haben unabhängige Aktivitäten. Und Sie möchten gerne erreichen, dass die Aktivitäten genau in dieser Reihenfolge ausgeführt werden, nicht anders. Das ist manchmal durchaus sinnvoll, wenn die aufeinander angewiesen sind und Zwischenergebnisse erstmal erzeugt werden können, bevor die loslaufen können. Dann müssen Sie eine Reihenfolge angeben, in der sinnvoll ist. Angenommen, Sie haben so etwas. Wie können Sie das Ganze kodieren? Nun, wenn Sie diese Art von Aktivitäten synchronisieren, dann können Sie ebenfalls Semaphore verwenden. Wie verwenden Sie die Semaphore? Das funktioniert so. Hier sind mal die verschiedenen Prozesse aufgezeigt. Und Sie haben hier Prozess A, Prozess B, C, D, E mit dem Body. Typisch ist, alle Prozesse bis auf den A haben hier vorne eine Bedingung. Wenn Sie das Ganze initialisieren, dann können Sie Semaphore namens B, C, D1, D2, E und sowas erstmal mit 0 vorbelegen, sodass alle Prozesse hier drauflaufen und erstmal stoppen. Der einzige, der nicht stoppt, ist Prozess A. Der macht, was er soll, und dann wird er durch dieses V, durch dieses V hier das Ganze freimachen. Er erlöst Prozess B. Prozess B kann loslaufen. Das gleiche gilt mit dieser Operation für C. Prozess C kann ebenfalls loslaufen. Damit haben Sie gewährleistet, dass nachdem A fertig ist, sowohl C als auch B laufen können und abarbeiten können. Alle anderen bleiben erstmal gesperrt. D und so weiter ist alles noch gesperrt. Erst wenn die fertig sind, wenn also B über diese Operation D1 und D2 erstmal E loslaufen lassen kann, dann hat B sowohl E erlöst als auch diesen Zweig für D. D selbst muss aber noch warten auf das zweite. Das zweite D hier, was wir als D2 haben, nachdem C zu Ende gegangen ist. So, wenn das fertig ist, dann sind beide Voraussetzungen fertig und dann kann D weiter abgearbeitet werden und ein Ergebnis bringen, genauso wie E, unabhängig davon. Sie sehen, mit Hilfe dieser Methode kann man also unabhängig von dem, was an Ressourcen zur Verfügung steht, was an Prozessen gerade am Laufen sein könnte, eine Reihenfolge von diesen Prozessen erreichen. Diese Reihenfolge ist dann natürlich programmiert. Das heißt also, sowohl die Definition als auch die Aufführung, wann Sie P, wann Sie V verwenden, hängt alles davon ab, was für eine Semantik Sie in diesen Graphen reininterpretieren, wie das Ganze ablaufen soll. Wie implementiert man sowas? Nun, in Betriebssystemen gibt es entsprechende Semaphore-Operationen für Prozesse, nicht nur für Threads, was ich Ihnen gezeigt habe in Python, sondern auch für Prozesse. Und dazu müssen Sie dann mit Python auf betriebssystemtypische Funktionen zugreifen, die das machen. Sie können aber auch ganz andere Funktionen verwenden. Und das ist gut zu wissen, wenn Sie kein Python benutzen, sondern irgendeine andere Sprache, egal welche Sprache. Tatsächlich ist es so, wenn Sie auf Prozessbasis arbeiten, alle Betriebssysteme haben sowas wie Create File, also Erzeugen einer Datei. Nun ist es so, dass in allen Betriebssystemen das Erzeugen dieser Datei nicht zufällig ist. Der Name darf nur einmal vorhanden sein. Und wenn Sie diesen einen Namen vorgeben, dann ist es klar, dass nur ein einziger Prozess Erfolg haben darf, der kann diese Datei erzeugen. Jeder andere Prozess, der zu spät kommt, bekommt eine Fehlermeldung für diesen selben Namen. Mit anderen Worten, Sie haben ein Semaphore damit. Wenn Sie dem Semaphore diesen Namen geben, dann ist der Erste, der das Semaphore benutzen kann, hat Erfolg. Alle anderen merken, es geht nicht und können dann intern eine Warteschleife machen und wieder mal probieren, ist jetzt vielleicht der Name frei? Wenn ja, dann kann er es machen. Wenn nein, dann kann der Prozess es nicht machen, muss wieder warten. Diese Mechanik wird auch ausgenutzt. Die Bezeichnung dafür sind sogenannte Logfiles, Schlösser, die auf irgendwelchen Ordnern errichtet werden. Diese Schlossdateien sind meistens, haben null Länge, die sind ja nur dazu da zum Synchronisieren und zeigen an, dass gerade irgendjemand eine Ressource belegt hat. Und die, wenn sich das Ganze verklemmt, dann müssen Sie diesen Schloss löschen, um das System wieder einigermaßen laufen zu lassen. Gut. Gibt es Fragen dazu? Deine Mechanik? Prozessynchronisation mit Semaphore. Beispiel. Das war das vierte Beispiel. Gut. Ich möchte jetzt auf ein anderes Beispiel kommen, auf ein anderes Problem kommen. Ich hatte es schon angeschnitten. Ach ja, machen wir erstmal nochmal eine Frage. Stimmt. Ich habe noch eine Frage auf Lager. Also, angenommen, Sie haben drei Prozesse. Zwei kritische Abschnitte pro Prozess. Prozesse hängen nicht voneinander ab. Wie viele Semaphore benötigen Sie? 2, 3, 6, 12. Frage an Sie. Inzwischen wissen Sie ja, wie man mit sowas umgeht, und sollte es ja kein Problem sein. Sie haben einen gelben kritischen Abschnitt, ist ein gelb, ja, und Sie haben einen blauen kritischen Abschnitt. Diesen Blau bedeutet in diesem Fall, die korrespondieren zueinander, die entsprechen, die benutzen die entsprechenden Ressourcen. Klar ist, dass die unterschiedliche Farbe haben. Gelb und Blau haben nichts miteinander zu tun. Ja? Ihre Idee wäre 2. Andere Meinung? Wir haben immerhin 3 Prozesse. Andere Meinung? Keine andere Meinung? Dann mache ich nochmal eine Umfrage. Wer ist für 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wer ist für 3? Einer. Wer ist für 6? 2. Wer ist für 12? Wow, auch 2. Gut. Was richtig ist, Gratulation, 2. Die Argumente teilen ist auch klar. Warum gerade 2? Nun, wir haben 2 korrespondierende kritische Abschnitte. Jeder dieser Abschnitte muss geschützt werden. Aber alle gelben beziehen sich auf dasselbe. Das heißt, sie müssen von demselben Semaphore geschützt werden. Alle blauen sind etwas anderes. Sie müssen von einem blauen Semaphore geschützt werden. 2 Stück reichen aus. Egal, wie viele Prozesse verwendet werden, wichtig ist in die Zahl der kritischen Abschnitte, die unabhängig voneinander sind. Wären sie nicht unabhängig, beispielsweise gelb und blau würde zusammenhängen, dann würde einer reichen. Klar. Aber sie sind unabhängig, deshalb 2. Die Frage war übrigens auch mal in der Klausur drin, aber in den vorigen Jahren, nur nebenbei. Gut, also ich glaube, die Mehrheit hat einigermaßen verstanden, worum es geht. Die hat auf 2 getippt. Ansonsten, wem es noch nicht klar ist, sollte sich nochmal gut durchdenken, das Beispiel. Es ist elementar, was man da anfängt. Und Semaphore sind ein sehr undankbares Kapitel, wenn man Debugging machen will und Fehlersuche im Programm. Da hat man ziemliche Schwierigkeiten. Deshalb muss man vom Konzept her es erst klar fassen, bevor man anfängt, Code zu schreiben dafür. Gut. Das war das. Jetzt kommen wir auf ein abschließendes Kapitelchen, ganz klein, ganz wenig. Ich wollte es nur mal andeuten, um klarzumachen, dass es da noch Probleme gibt. Ich habe ein Stichwort vorhin genannt. Verklemmungen. Was sind Verklemmungen? Nun, ein Beispiel für Verklemmungen. Stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens auf, heute Morgen, es fängt gerade an, das Licht kommt hoch, Sie gucken aus dem Fenster, Sie sehen die Straße, Sie können einigermaßen erkennen, und Sie sehen folgendes Bild. Dann wissen Sie, das ist der morgendliche Frankfurter Verkehr, hat aber eine Verklemmung. Wieso? Nun, das Licht ist leider nicht so doll, das Bild ist schwach. Ich hoffe, man kann einigermaßen erkennen, worum es geht. Was Sie sehen, sind ganz viele von diesen Autos, die im Grunde genommen nichts machen als stehen. Von der Seite und warum? Weil die sind bis hierhin gekommen und dann ist wohl die Ampelphase gestoppt da sind die hier gekommen, reingekommen, aber die standen vorher schon da und die sind dann in die Kreuzung reingefahren. Naja, und im Endeffekt geht es nicht mehr weiter. Jeder hupt und sagt, hey, geh doch mal weg. Und der andere hupt auch und sagt, geh du doch weg. Und im Prinzip geht es nicht mehr weiter. Das ist eine Verklemmung, ein klassisches Beispiel von Verklemmung. Warum? Nun, eigentlich könnte es ja weitergehen, wenn ein paar Bedingungen erfüllt wären, wenn nicht die Leute so borniert sind und auf ihren Sachen ihr Recht pochen, einfach weiterfahren zu können. Nun, was heißt das konkret? Nun, so eine Verklemmung kann auch auftreten im Rechner. Immer dann, wenn Sie sowas wie eine Ressource haben wollen. Die Ressource ist hier der Platz der Kreuzung. Und alle wollen den Kreuzungsplatz haben. Und keiner möchte zurückstecken. Und wenn das mehrere Prozesse machen, in diesem Fall mehrere Autos auf einmal die Ressourcen haben wollen, dann gibt es Schwierigkeiten. Das Interessante an der Geschichte ist, die Schwierigkeiten entstehen nur dadurch, dass man Semaphore verwendet. Jetzt sind Sie erstmal verblüfft, weil das war doch unser Garant, dass Synchronisierung möglich ist. Nun, tatsächlich ist es so, wenn Sie Verklemmungen haben, dann können Sie Bedingungen aufstellen, notwendige und hinreichende Bedingungen für Verklemmungen. Und da ist die erste Bedingung die, dass Sie eine Mutual Exclusion haben. Das bedeutet, jeder hat einen Platz auf der Kreuzung und den hat er fest belegt, den gibt er nicht raus. Der ist exklusiv für ihn reserviert. Das, was unter seinem Bodenblech ist, kriegt kein anderer. So, damit ist diese Ressource belegt und zwar mit beschränkter Belegung. Wie kann man das Ganze umgehen? Nun, eine Idee ist, erstens mal, was wichtig ist, die Dinger stehen nicht nur, sondern sie wollen auch noch vorankommen. Und damit kommt die Verklemmung erst zustande. Mit anderen Worten, sie wollen mehr Platz haben. Sie wollen den Platz zwar hinter sich lassen, aber erst mal mehr Platz haben und dann lassen sie den Platz hinter sich frei. Und dieses mehr Platz haben wollen, das geht aber nicht, weil der Platz ja gerade von anderen belegt ist. Typisch ist, sie wollen es nicht zurückgeben vorzeitig. Man könnte sagen, okay, jetzt kommt ein Kran, nimmt ein paar Autos raus und dann ist der Platz frei und dann können die anderen nach. Das wäre eine Lösung für dieses Verklemmungsproblem, aber es ist kein Kran in Sicht. Also gibt es keine vorzeitige Rückgabe von diesen Ressourcen. Und die vierte Bedingung, gegenseitiges Warten. Es ist nicht nur so, dass jeder seinen Platz hat. Es ist nicht nur so, dass er mehr haben will, sondern er wartet darauf, dass der andere endlich verschwindet. Der will aber nicht verschwinden oder kann es nicht. Und der wartet, dass er selber verschwindet. Und es geht auch nicht. Mit anderen Worten, wenn Sie diese vier Bedingungen haben, dann gibt es eine Verklemmung. Die sind erstens notwendig und zweitens aber auch hinreichend. Das heißt, wenn Sie die vier haben, dann garantiert, dann läuft nichts mehr. Wenn also beispielsweise ein Prozess einen Drucker haben möchte und er möchte außerdem noch eine Datei haben, er hat aber schon den Drucker reserviert, und ein zweiter Prozess ist da, der hat die Datei, er möchte aber den Drucker haben, hat die Datei aber reserviert, dann warten beide darauf, dass die anderen etwas freigeben, die tun es aber nicht. Und dann warten sie ewig, dann sind sie verklemmt. Also Verklemmung, dadurch, dass Semaphore existieren, exklusive Belegung, aber zusätzlich noch Dinge, die nötig sind. Erstens, jeder möchte mehr haben, zweitens, er gibt aber nichts zurück, und er wartet auf den anderen. Das sind die vier Bedingungen. So, was kann man dagegen tun? Wie kann man dagegen vorgehen? Nun gibt es verschiedene Versionen. Und die typischen Versionen, die dafür möglich sind, ich versuche es mal kurz rüberzugehen. Typische Lösungsstrategien ist eine bewährte Strategie, die besonders in der Politik bisher immer erfolgreich zeigt, das Problem ignorieren. Mit anderen Worten, ich tue so, als gibt es das gar nicht, als könnte sowas gar nicht auftreten und mache einfach weiter. Probleme, die ich ignoriere, die werden nicht publik und in der Politik hat es meistens Erfolg Und ab und zu kommt mal eine Studie raus, die sagt, oh Gott, wir haben wieder einen riesigen Abstand zwischen Arm und Reich. Und dann wird einfach der Wortlaut ein bisschen umgeändert im Reichtumsbericht und damit ist die Sache geregelt. Nein, man ignoriert Probleme, die da sind. Und diese Probleme gehen aber trotzdem weiter. Das heißt, man, im Zweifelsfall hat man das Problem, dass man, wenn man zu viel ignoriert, irgendwann mal die ganze Geschichte zum Stehen kommt und jeder sagt, huch, das ist aber plötzlich, wo kommt denn das her? Besser ist es, man beschäftigt sich mit den Problemen, versucht sie zu erkennen und zu beseitigen. Das wäre die nächste Strategie, die möglich wäre. Dafür gibt es verschiedene Ansätze. Noch besser wäre, man vermeidet einfach diese Art von Verklemmung. Man guckt also schon mal im Voraus, man erkennt sie nicht nur, sondern macht vorausschauend und sagt, ich vermeide die Verklemmung, indem ich bestimmte Maßnahmen einleite. Am besten aber die Lösungsstrategie, die besonders gut ist, sie verhindern eine der vier Bedingungen und damit kann es keine Verklemmung geben. Sie machen die Verklemmung unmöglich. Und da gibt es verschiedene Strategien, die Sie ansetzen können, einfach die Verklemmung unmöglich zu machen, indem Sie geeignete Strukturen aufsetzen. Wie könnte man sowas machen? Hätten Sie eine Idee, wie man eine der vier Bedingungen unmöglich machen kann? Ich werde es Ihnen nochmal zeigen. Das sind die vier Bedingungen. Wie kann man eine der vier Bedingungen unmöglich machen, indem man etwas von vornherein tut? Ja. Dann versuchst du nicht mehr zu kriegen. Richtig, vollkommen richtig. Das heißt, man baut bei den Semaphore-Operationen noch ein Timeout ein. Tatsächlich bei Python gibt es sogar ein Parameter Timeout ab Version 3.3. Vorher gab es das nicht. Noch eine Idee. Die Idee war gut, danke. Noch eine Idee. Ja. Naja, aber angenommen, noch eine zweite Datei ist auch noch nötig, dann kommt wieder das gleiche Problem. Das wird ja gerade dadurch hervorgerufen, dass wir hier so eine atomare Aktion versuchen, durch Mutual-Exclusion hinzukriegen. Das wird Probleme geben, denn Sie garantieren damit nicht, dass zwar eine Datei und das andere wird exklusiv reserviert, aber vielleicht gibt es noch jemanden, der noch eine dritte Datei und eine zweite, dritte, vierte Datei machen wollen. Das ist keine allgemeine Lösung für das allgemeine Problem, sondern nur ad hoc mal ganz kurz. Also grundsätzlich andere Lösung, um das Druckerproblem zu lösen. Jemand eine Idee? Nun, eine Idee ist, Sie versuchen einfach, dieses Mutual Exclusion Reservierung nur einem einzigen Prozess zu gestatten. Einer probiert es und alle anderen probieren es gar nicht erst. Das ist gerade dann interessant, ich zeige es mal, das waren die Sachen, unmöglich machen, gerade dann interessant, indem Sie beispielsweise einen einzigen, für den Drucker nur einen einzigen Prozess vorsehen und alles, was der Drucker tun soll, diesen Prozess in sein Auftragsbuch schreiben. Das ist in der Praxis ein sogenannter Drucker-Spooler-Prozess. Dieser Spooler-Prozess ist exklusiv für den Drucker und Sie haben eine Spooler-Warteschlange und da, dem schicken Sie Aufträge und in die Warteschlange wird es alles eingeklinkt. In der Warteschlange wird alles abgearbeitet, aber nur von diesem einen Prozess. Kein anderer gibt es da, der den Drucker haben will. Unter Windows sehen Sie das manchmal auch, dass so ein kleines Fenster aufgeht. Dann haben Sie alle möglichen, die Warteschlange wird angezeigt, dann haben Sie alle möglichen Dateien drin, die Sie gerade ausdrucken wollen. Das ist die Warteschlange vom Druckerspooler. Der ist exklusiv damit beschäftigt. Und wenn Sie den Druckerspooler abschießen, weglassen, dann kann nichts mehr ausgedruckt werden. Die Druckfunktionen sind damit beendet. Also die Idee ist in sich schon realisiert, indem man versucht, von vornherein exklusiv Ressourcenbelegung nur durch einen Prozess, kein anderer. Damit haben Sie schon mal die Bedingung weg, dass jemand anders das auch haben will. Damit ist die Bedingung schon mal vermieden worden. Das zweite war, Sie können vorher einen Watchdog einpacken. Das geht beispielsweise auch dadurch, dass Sie die Prozesse in der Länge beschränken, in der Zeit. Wenn Sie also eine bestimmte Zeit gewartet haben, dann müssen Sie raus und dann kann ein anderer Prozess ran. Das kann man durch einen Watchdog-Timer konkret bei der Blockierung erreichen, kann man auch bei der Funktion sonst erreichen. Sobald der Prozess irgendwo warten muss, dass er niemals endgültig wartet, egal wo, was für eine Art von Warten er macht, bei Semaphoren oder Warten auf I.O.-Blöcke oder sonst irgendwas. So dass er prinzipiell immer vorzeitig abbricht, wenn er zu lange warten muss. Als generelle Strategie. Damit können Sie alle Arten von Verklemmung von vornherein schon versuchen zu verhindern. Also das sind zwei Programmiertipps, wie man da rangehen kann, um das konkret zu verhindern, diese Situation in den Griff zu kriegen. Es gibt noch diverse andere Strategien, nicht nur für Version 2 und 3, sondern auch für diese Nummer 4, Bedingung Nummer 4, gibt es auch noch anderes, die in Datenbanken öfters genommen wird, aber das ist speziell für zu weit. Gibt es Fragen dazu? Fragen zu Verklemmungen? Ich stehe zur Verfügung. Wir sind extra hergekommen. Fragen Sie, wenn es irgendwas unklar ist. Keine Fragen? Okay, damit danke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch ein schönes Weihnachtsfest.